In Kreuzfeuer, der Podcast von Liberetica. Liberetica, die ethische Offensive aus liberaler Sicht.
Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast In Kreuzfeuer. Mein Name ist Beatrice Acklin-Zimmermann. Ich bin Moderatorin, Autorin und Geschäftsführerin des Think Tank Liberetica, der ethischen Offensive aus liberaler Sicht. Liberetica.ch produziert diesen Podcast. Im Kreuzfeuer geht es um Fragen, die liberalen Köpfen unter den Nägeln brennen. Über diese Fragen diskutiert Liberetica mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, Kirche und Kultur. Heute im Kreuzfeuer steht das Verhältnis von Kirche und Wirtschaft. Mein Gast Rita Famos, Präsidentin der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. Willkommen, Rita Famos.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Rita Famos, derzeit ist viel die Rede vom sogenannten Kerngeschäft der Kirchen. Was gehört für Sie zu diesem Kerngeschäft?
Das Kerngeschäft der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, und ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen evangelischen Kirchen, ist festgehalten in unserer Verfassung. Da steht, die Kirche ist zuständig für die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat. Wir tun das durch unsere Liturgie, und Gottesdienst, Gebete. Wir tun das aber eben auch durch unsere Diakonie, also nahe bei den Menschen, indem wir die Menschen unterstützen, mit ihnen das Leben teilen. Wir tun das durch die Seelsorge. Wir definieren unseren Auftrag in der Verfassung eben aber auch als gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Wir setzen uns ein für Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Und ebenfalls für den interreligiösen Dialog, für den Frieden unter den Religionen, den respektvollen Umgang religiöser Anhängen von verschiedenen Religionsgemeinschaften. Ich glaube, das ist so das in Breve das Setting unseres Auftrages.
Sie haben das Stichwort genannt, gesamtgesellschaftlichen Auftrag, hat natürlich auch politische Implikationen selbstverständlich. Jetzt konnte man ja pünktlich zu Ostern hören und lesen, dass die Kirche sich zu allem äußern würde, nur nicht zu dem, was ihr Kerngeschäft sei. Was entgegnen Sie diesen Stimmen?
Gut, ich weiß nicht, ob diese Stimmen einfach nicht hören, was wir sagen. Also wenn Sie die Osterbotschaft der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz zum Beispiel anhören, Die orientiert sich am Wort im Johannesevangelium, wo Jesus der auferstandene Christus zu den Jüngern kommt und ihnen den Frieden zuspricht. Friede sei mit euch und wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Also dieser Zuspruch von Frieden, und da muss man sich bewusst sein, dass biblische Wort Frieden umfasst immer viel mehr als einfach die Abwesenheit von Krieg. Frieden heißt ein Wohlergehen des Menschen im geistlichen Sinn, im körperlichen Sinn, im kontextualen Sinn. Und diesen Frieden spricht Jesus den Menschen zu. Das ist die Kernbotschaft unserer Osterbotschaft. Wenn es da Leute gibt, die sagen, dass die Kirchen sich zu allem äußern, nur nicht zu ihre Botschaft formulieren, dann weiß ich nicht, wo diese Leute sich informieren, was wir tun.
Darf ich noch ein bisschen nachhaken? Ein bekannter Schriftsteller hat gemeint, er hat das so genannt, die Kirchen würden sich immer mehr Gott vom Hals sprechen. Täuscht der Eindruck? Oder gibt es nicht doch eine seltsame Scheu unter vielen Kirchenvertretern, das Wort Gott überhaupt in den Mund zu nehmen?
Ich spreche jetzt von der evangelischen Kirche, weil ich kann nie für alle sprechen. Oder wir hatten im Zweiten Weltkrieg ist die kerygmatische Theologie entstanden, also, und die dialektische Theologie, kerygmatische Seelsorge, die musste sich ganz prominent äußern zu politischen Verhältnissen, damit sie sich lossprechen konnte von dieser unheiligen Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus. Daraus ist die dialektische Theologie entstanden, die ganz klar gesagt hat, Kirche muss Position beziehen. Aber daraus ist auch die kerygmatische Theologie, also kerygmatische Seelsorge zum Beispiel, Turneisen entstanden, die gesagt hat, die Kirche muss immer senkrecht von oben den Mensch konfrontieren mit dem Evangelium. Dann gab das eine Gegenreaktion, oder? Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann ganz andere Zeiten und die Leute hatten das Gefühl, die Theologen, die bevormunden uns theologisch. Wir können uns selber Gedanken machen, wir sind religiös mündig. Und dann kam so eine Gegenbewegung, wo man gesagt hat, wir wollen die Menschen in ihrer religiösen Mündigkeit ernst nehmen, wir wollen dialogisch verkünden, wir wollen sie nicht vereinnahmen und vielleicht ist dann da so eine Scheu entstanden, aber mehr im Sinn von, wir wollen die Menschen eben theologisch nicht unser Korsett überstülpen. Also ich spreche von der reformierten Kirche. Und vielleicht kommt jetzt wieder eine Gegenbewegung, weil wir auch in einer säkularen, oder man muss sich auch vorstellen, in diesen letzten 50 Jahren ist eine unglaubliche Säkularisierung geschehen. Und die Menschen kennen unsere Kerninhalte vielleicht gar nicht mehr. Und wir müssen wieder versuchen, pointierter zu übersetzen, was heißt Gnade, was heißt Sünde, was heißt Vergebung. Und ich glaube, da kommen wir wieder in, ja, vielleicht in eine neue Gegenbewegung.
Das wäre natürlich ein weites Feld, ein spannendes Feld. Also wie soll sich die Kirche heute in einer säkularen Gesellschaft Gehör verschaffen? Darüber sprechen wir vielleicht gerne ein anderes Mal. Gehen wir zum Thema, zum vielleicht weniger, doch auch spektakulären Thema, aber vielleicht noch reibungsvolleren Thema Kirche und Wirtschaft. Das Thema des heutigen Podcasts, wenn man über das Verhältnis von Kirche und Wirtschaft spricht, dann kommt man nicht umhin, auch über das Engagement der Kirchen bei der sogenannten Konzernverantwortungsinitiative zu sprechen und die Folgen davon. Das Engagement der Kirchen bei der Konzernverantwortungsinitiative ist sattsam bekannt. Man hat sehr viel davon gesprochen. Die Kirchenvertreter, die im Pro-Komitee waren, die Banner an den Kirchtürmen, die Werbungen mit Flyern, teilweise sogar in den Predigen. Dann die Folgen, also geharnischte Reaktionen in Politik und Wirtschaft, aber auch bei Kirche. Gingen bei Kirchenmitgliedern, die nicht derselben Meinung waren, die Rüge der Bundeskanzlei, die Kampagne der Kirchen als grenzwertig bezeichnet hat. Bref, also das Engagement der Kirchen, die Folgen davon. Man hat den Eindruck, Rita Famos, Hand aufs Herz, ist das Verhältnis zwischen der Kirche und der Wirtschaft zerrüttet?
Ja, das ist eine gute Frage, aber auch etwas eine plakative Frage, weil es gibt weder die Kirche noch die Wirtschaft. Beide sind keine homogenen Gruppen. Die Kirche ist, die Kirchenmitglieder sind ja alle auch ein Teil der Wirtschaft. Also das heißt, sie sind Konsumentinnen, sie sind Arbeitnehmer, sie sind auch Arbeitgeber, sie sind Leiter von KMUs. Und auf der anderen Seite gibt es auch Wirtschaftsvertreter, Verantwortliche in der Wirtschaft, die sind Mitglieder der Kirche. Und man kann nicht sagen, Kirche und Wirtschaft sind zwei Pole, zwei Parteien, die sich gegenüber sind, sondern es gibt, wie ich gesagt habe, auf beiden Seiten eine Überschneidungsmenge. Und natürlich, was die Konzernverantwortungsinitiative deutlich gemacht hat, ist, die Kirche ist sich nicht einig. Es gibt beide Vertretungen. Da waren ja einfach Menschen, die haben gesagt, also was in der Schweiz gilt, Verhältnisse, Rahmenbedingungen für faires Wirtschaften, das muss auch im Ausland gelten. Und man war sich ja dann nicht einig. Aber auf alle Fälle, was ich sagen wollte, ist, es ist zu plakativ, wenn man sagt, Kirche und Wirtschaft sind zerstritten, weil es gibt weder die Kirche noch die Wirtschaft. Wirtschaftsleute sind Kirchenmitglieder und so weiter. Kirchenmitglieder sind in der Wirtschaft aktiv. Und vielleicht war zu Beginn der Konzernverantwortungsinitiative das eine Lager, das Befürworterlager, etwas lauter. Die haben sich auch in den Kirchen sehr engagiert. Und die Gegner sind dann später aufs Tapet gekommen, haben sich zu Recht auch gewehrt, wenn einzelne Vertreter ihnen dann unschöne Dinge gesagt haben im Sinn von, sie seien verantwortungslos oder es gab ja noch schlimmere Schimpfworte. Und ich glaube, das hat die Konzernverantwortungsinitiative gezeigt. Und was wir lernen sollten, ist, diese Diskurse sorgfältiger früher zu führen. Ich glaube, wir sollten eine Streitkultur entwickeln, wo wir, bevor es um Parolenfassung geht, miteinander ins Gespräch kommen.
Finden Sie überhaupt, jetzt ohne dass wir uns zu lange jetzt nochmals auf die Konzernverantwortungsinitiative konzentrieren, finden Sie, wenn Sie sagen Parolenfassung, sollen die Kirchen tatsächlich Parolen von sich geben? Oder würden Sie sagen kategorisch, nein, sie sollen beitragen zur Meinungsbildung, aber keine Parolen fassen? Ich nehme das jetzt einfach quasi das Stichwort.
Ja, genau. Ich finde, wir grundsätzlich, also Kirchen sollen sich auch äußern dürfen. Die Frage ist immer, wer ist die Kirche und wer spricht für die Kirche? Und nicht alles, was von allen gesagt wird, ist einfach die Kirche. Also Kirchenvertretungen sollen sich äußern zu politischen Geschäften, weil unsere Mitglieder sind ja zugleich auch Bürgerinnen und Bürger. Bei den Parolen bin ich sehr vorsichtig. Ich finde, wichtig ist, einen Beitrag zur Meinungsbildung aus christlich-ethischer Sicht. Also wir sind jetzt zum Beispiel aktiv in der Organtransplantationsfrage. Wir geben keine Parolen aus, aber 10 Fragen, 10 Antworten, wo wir versuchen, unsere Position ins Spiel zu bringen. Und ich finde, das wäre das richtige Vorgehen. Und es ist übrigens interessant, bei der Konzernverantwortungsinitiative hat die EKS, oder war es schon EKS? Ja, hat die EKS keine Parole gegeben. Das waren vor allem Ortsgruppen, Kirchgemeinden, die sich geäußert haben. Das ist auch ihr Recht.
Ja. Sie haben ja gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist nicht eine Frage des Ob. Selbstverständlich ist die Kirche implizit immer auch oder auch explizit politisch, sondern es ist eine Frage des Wie. Wie äußert man sich? Sie haben genau unterschieden vorher in Kirche. Es gibt nicht die Kirche. Es gibt, das hat man auch gesehen, dass die Kirche eben keine Einheitsdoktrin formuliert, keine Partei ist, keine Gewerkschaft.
Übrigens
keine
die Wirtschaft auch nicht.
Auch nicht.
Auch keine genau. Einheitsdoktrin.
Drum ist es ja, ich glaube, das war ja auch das Problem, dass teilweise eben sich da nicht alle mitgenommen gefühlt haben. Aber worauf ich noch hinaus möchte, weil Sie das genannt haben, eben es ist nicht die Kirche, aber die Landeskirchen, und das ist ja dann, es geht ja jetzt hier eigentlich eben um die öffentlich-rechtlich anerkannten Landeskirchen, nicht um die Kirche in einem spirituellen Sinne. Und da hat man schon den Eindruck, also zwischen Wirtschaft und öffentlich-rechtlich anerkannter Landeskirche, eine harmonische Beziehung sieht zumindest nach meinem Dafürhalten etwas anders aus. Da gibt es einfach, dass wir das uns nochmal in Erinnerung rufen, da gibt es diesen offenen Brief von 50 Großrätinnen und Großräten an den Synodalrat der Kirchen Bern, Jura Solothurn. Der ist ziemlich deftig. Also wo diese Großräte und Großrätinnen bedauern, wie sie sagen, die zunehmende Konfrontation der Kirche mit der Wirtschaft. Und bekannt ist auch, sie weisen darauf hin, dass die Wirtschaft mit ihren Steuern nicht unwesentlich, was ja auch tatsächlich zutrifft, nicht unwesentlich ermöglicht, dass die Kirche ihr soziales Engagement wahrnehmen kann. Sie sagen dann, dieses Verhältnis, diese Rechtslage ist nicht in Stein gegossen. Man weiß mittlerweile auch, dass in verschiedenen Kantonen tatsächlich Vorstöße für die Abschaffung der Unternehmenssteuer in Gang sind. Man hat bisweilen den Eindruck, wenn ich das etwas salopp sagen darf, es geht wie bei einem zerstrittenen Ehepaar, zerrütteten Ehepaar, wo man sich vor allem über finanzielle Angelegenheiten, über das liebe Geld streitet. Frage, angesichts, ich glaube, es wäre jetzt wirklich Sand in die Augen gestreut, wenn man sagen würde, den beiden geht es prächtig, es gibt offensichtlich Probleme, es gibt Probleme von, oder Drohungen von Trennung. Angesichts dieser Situation ist das Tuch gänzlich zerschnitten oder gibt es noch Hoffnung, dass die beiden wieder zueinander finden? Und wenn ja, wie soll das gehen, sagen Sie sonst?
Also gibt es Hoffnung? Ja, es gibt auf alle Fälle Hoffnung. Ich glaube, wir haben von beiden Seiten, und ich habe auch Ihr Interview mit Monika Rühl gehört, wir haben von beiden Seiten einen großen Erklärungsbedarf. Ich glaube nämlich, oder eben wenn die Kirchen sich zu Wirtschaftsfragen äußern, dann ist es eigentlich dann, wenn sie das Gefühl haben, dass die Wirtschaft zu wenig, ich sage es jetzt vorsichtig, zu wenig uns zeigt, wie sie ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung auch wahrnimmt, indem sie sich einsetzt für faire Arbeitsbedingungen, für umweltnachhaltige Produkte oder Produktionswege. Und ich glaube, häufig, wenn wir in der Kirche von Wirtschaft sprechen, meinen wir die Großkonzerne. Und dort gibt es natürlich, weil die auch sehr weit weg sind von unserer schweizerischen Realität, dort gibt es auf alle Fälle Kritikpunkte. Aber da wäre es wichtig, wenn wir ins Gespräch kommen könnten, auch mit Verantwortlichen aus diesen Großkonzernen. Es gibt ja dann 3/4 der Wertschöpfung in der Schweiz ist ja über KMUs, oder? Und da muss man sagen, dort ist die Beziehung nicht zerrüttet, oder? Die Kirchgemeinden sind Auftraggeber für die KMUs in ihrer Region, die Landeskirchen sind Auftraggeber. Und da kennt man sich, oder? Und ich glaube, dieses Modell erwartet man, und ich weiß nicht, ob das realistisch ist, auch von den großen Unternehmen, dass man im Kontakt ist, dass man sich erklärt, dass die Unternehmen, die Großkonzerne, die börsenkotierten Konzerne auch wahrnehmen, hier gibt es eine Bevölkerung, die wird einbezogen, aktiv in die Bestimmung der Rahmenbedingungen der Wirtschaft. Und da möchte sie mehr Informationen. Ich glaube, wenn Sie mich fragen, wie kann das gerettet werden, dann finde ich, es braucht eine Austauschplattform, es braucht mehr Verständnis. Wir müssten uns auch besser, weniger plakativ, besser erklären können, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten und wo sind auch unsere Fragezeichen.
Sie sagen jetzt weniger plakativ, wenn man sich, ich meine die Kritikpunkte, Kritik kann man immer üben, beidseits, das ist selbstverständlich. Wenn man aber teilweise die Argumentationsmustern anschaut, der Kirche gegenüber der Wirtschaft oder den Kirchen gegenüber der Wirtschaft, dann sind das doch ganz viele, es sind Vorbehalte, es sind teilweise auch Vorurteile. Man sieht das auch im Vergleich zu früheren Zeiten. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den darf man nicht ausklammern. Es war ja nicht immer so, dass Kirche und Wirtschaft dermaßen angespannt waren. Sie hatten immer ein spannungsvolles Verhältnis, Aber wenn wir zurückblicken, also nehmen wir beispielsweise die Reformation, den Reformator in Genf, Calvin, der ja Gewinn gegenüber durchaus positiv eingestellt war, mehr sogar noch, der gemeint hat, eben mit harter Arbeit, mit Sparsamkeit und Gewinn daraus, das wäre ein Ausdruck eines gottgefälligen Lebens. Oder nehmen wir den früheren polnischen Papst, der tatsächlich eine Lanze für die Marktwirtschaft gebrochen hat, ohne diese wohlverstanden irgendwie zu divinisieren oder deren problematische Stellen zu ignorieren. Heutzutage, wenn man das jetzt in jüngster Zeit anschaut, dieses Verhältnis, dann ist es möglicherweise eben keine Frage von einer profunden Kritik, sondern von, also gerade in der Phase der Kernverantwortung, der Konzernverantwortungsinitiative, aber auch bei anderen Anliegen sind es weite Teile der Wirtschaft oder weite Teile, pardon, der Kirche, die ziehen tatsächlich regelmäßig vom Leder gegen Privateigentum, gegen Wettbewerb. Man hat bisweilen den Eindruck, Marktwirtschaft, also eine Marktwirtschaft, die die Freiheit ins Zentrum stellt, sei gewissermaßen für diese Leute so etwas wie Teufelswerk. Erklären Sie mir, weshalb die Wirtschaft, die ja, also notabene, den Menschen Arbeit, Würde verschafft, wieso die Wirtschaft nicht eben viel mehr gewürdigt wird in den Kirchen. Es gibt immer Einzelne, aber in weiten Kirchen, in weiten Teilen der Kirche, ist doch dieses Vorurteil da, das sind Abzocker, die sind pauschal unter Verdacht gestellt und so weiter. Ich kann Ihnen, damit ich da nicht völlig im luftleeren Raum argumentiere, ich kann Ihnen Beispiele geben, aber sagen Sie mir, wieso wird eigentlich die Wirtschaft in der Kirche, wieso findet sie nicht mehr Wertschätzung?
Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass die Wirtschaft zu wenig Wertschätzung findet. Mhm. Die Kirchen profitieren von der Wertschöpfung der Wirtschaft. Das ist ganz klar. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch der Gesellschaft gut und davon profitiert die Kirche. Aber die Wirtschaft muss sich auch gefallen lassen, dass ich habe den Grundauftrag erwähnt, oder wir sind sehr nah an den Menschen und ihren Problemen dran mit unserer Seelsorge, mit unserer Diakonie. Wir hören eins zu eins auch von denjenigen Menschen, die in der Wirtschaft, in dieser hochgetrimmten, leistungsorientierten Wirtschaft, die ist nicht schlecht per se, aber dort kommen Menschen unter die Räder. Und wir setzen uns halt auch ein für diese Menschen, die unter die Räder kommen. Und ich wünschte mir, oder, dass wir das wieder etablieren könnten, wenn es das mal gab, diesen konstruktiven Austausch, dass es Räume gibt, wo unsere Seelsorgerinnen, unsere Diakoninnen ins Gespräch kommen können mit Wirtschaftskapitäninnen und Kapitänen und unsere Sicht in mehr als zwei Sätzen ausdrücken können und auch sie ausführen können, wie sie Wirtschaft organisieren. Ich verspreche mir davon sehr viel und ich hoffe, dass wir das etablieren können. Und zwar unabhängig von welchen politischen Vorstößen jetzt gerade virulent sind.
Einfach nochmal, was Sie gesagt haben, die Kirche ist nah bei den Leuten. Sie sieht Wunderpunkte, selbstverständlich, auch in der Wirtschaft. Die soll sie zu Recht auch benennen, selbstverständlich. Aber einfach, dass wir noch mal etwas konkreter sehen, auch gewisse Äußerungen, die man sehr wohl auch kritisch hinterfragen kann oder sollte. Im Zusammenhang mit der KVI zitiere ich jetzt zwei namhafte Kirchenvertreter, hochrangige Kirchenvertreter, Also einer sagte, die Unterstützung der KVI ist für mich eine Frage des Anstandes. Es ist unerhört, wie sich Unternehmen aus ihrer Verantwortung stehlen können. Unternehmen stellen monetären Gewinn über Gerechtigkeit. Das ist der eine. Der andere sagt sehr, sehr plakativ, mehr Gewinn oder mehr Gerechtigkeit, Moral oder Profit, das ist die zentrale Frage. Also einfach das auch nochmal ein bisschen im Kontext zu sehen, die Frage muss doch erlaubt sein, wird da Rita Famos, wird da Moral mit Moralismus verwechselt und sind wir da nicht ganz nah an einer Selbstgerechtigkeit der Kirchen, die ja gerade aus theologischer Sicht höchst problematisch ist?
Ja, da gebe ich, gebe Ihnen recht, oder? Die haben ja auch einen Podcast darüber gemacht, dieser alte Begriff, altehrwürdige Begriff des Wächteramtes, oder? Das hat etwas von oben herab, etwas, wir wissen, wie es geht und wir wachen darüber. Ich verweise auf den anderen Podcast, oder? Also ich möchte jetzt mich da nicht aufhalten, aber es hat manchmal etwas, wie soll ich sagen, eben so Moralinsaures. Ich finde, diese Gegenüberstellung Profit oder Moral oder Gewinn oder Gerechtigkeit, ich glaube nicht, dass sich das ausschließen muss. Und die Kirchen müssen erklären, wie sie Gerechtigkeit jetzt innerhalb des Wirtschaftssystems sich vorstellen. Und die Unternehmen müssen erklären, wie sie sich, weil jedes Unternehmen hat doch auch ein Interesse an gerechten Voraussetzungen. Die wollen ja auch nicht, dass wir uns immer ein schlechtes Gewissen, dass die Bürgerinnen und Bürger ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihre Produkte konsumieren. Also da sollten wir wegkommen von dieser Polarisierung, entweder oder Gewinn oder Gerechtigkeit, sondern wir müssten miteinander ins Gespräch kommen. Oder das sind jetzt auch wieder zwei Zitate, die etwas versuchen auf die Spitze zu treiben. Und ich würde sehr gerne, wie soll ich sagen, eine Tagung, eine Konferenz organisieren, wo man sagt, schließt sich das aus? Gewinn und Gerechtigkeit? Ich würde sagen nein, weil dort, wo Gewinn generiert wird, kann man mit dem Gewinn auch wieder etwas Gutes machen. Und so funktioniert ja unser zum Beispiel Steuersystem, die Besteuerung der juristischen Personen. Wir profitieren vom Gewinn der Unternehmerinnen und Unternehmer und setzen das wieder um in unsere gesamtgesellschaftliches Engagement. Also ich glaube nicht, dass sich das ausschließt, aber wir müssten uns erklären. Oder jenseits von Parolen und Schlagwörtern, und unsere Social-Media-Kultur ist leider halt so verkürzt, dass man drei Sätze hat, um sich zu erklären, und dann kommen so verkürzte Aussagen.
Ja. Sie sagen es, also ohne Gewinn, das war ja auch der Punkt, wo man den Kirchen vorgeworfen hat, dass sie sich jetzt ökonomisch teilweise sehr unbedarft geäußert haben. Ohne Gewinn kann jedes Unternehmen ziemlich bald die Segel streichen, was ja dann auch weitreichende soziale Implikationen zur Folge hätte, also sprich für die Angestellten. Vielleicht nur noch in Klammern, Sie sagen ja, wegen der, ein Anlass, also das ist jetzt wirklich nur in Klammern, da gibt es ja demnächst tatsächlich eine Veranstaltung, die unter dem Titel läuft Gott und Geld, wo es genau darum geht, eben in einer Tagung etwas weiter ausgefaltet, wie das Verhältnis von Kirche und Marktwirtschaft zu denken ist oder zu gestalten ist. Ich möchte vielleicht noch mal ganz, weil Sie es sind, als Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, einen Fokus setzen auf die protestantischen Kirchen, die ja nicht müde werden, die Freiheit und Mündigkeit des Christenmenschen zu Recht zu betonen. Frage, warum gelingt es auch, sage ich jetzt, auch den protestantischen Kirchen in ihren Stellungnahmen zu wirtschaftlichen Themen natürlich, darum geht es hier, warum gelingt es ihnen in diesen Stellungnahmen so selten oder gar nicht, eine Wirtschaftsordnung, die notabene die individuelle Freiheit und die Eigenverantwortung ins Zentrum stellt, angemessen zu würdigen. Wieso gelingt das nicht mal den protestantischen Kirchen oder so wenig den protestantischen Kirchen?
Ja, ich glaube, es hat zu tun mit den jeweiligen Vorlagen, die dann zur Diskussion stehen, also Konzernverantwortungsinitiative, wo es darum geht, wie sollen Konzerne ihre Lieferketten kontrollieren. Da ist halt die Fragestellung schon so spezialisiert. Da geht es nicht um eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem wirtschaftlichen System, das wirklich auf dieser Eigenverantwortung auch basiert, die dem reformatorischen Selberdenken, Mündigkeit des Menschen eigentlich sehr entspricht. Ich glaube nicht, dass es uns nicht gelingt. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass diese Vorlagen, die dann jeweils ins Gespräch kamen, halt so spezialisiert waren, dass es ja dann eben um die Verantwortung der Konzerne ging und da hatte man einfach keine Gelegenheit, so weit auszuholen. Ich müsste jetzt, es gibt ja auch nicht so viele, ich habe ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt alles an dieser Konzernverantwortungsinitiative aufhängt, weil die hat natürlich schon eben diese Zerstrittenheit innerhalb der Mitglieder und das finde ich eigentlich etwas Urreformatorisches und sehr Gutes und ich bin eigentlich sehr froh, dass sich die wirtschaftsnahen Mitglieder jetzt auch zu Wort melden und sagen, hey, wir fühlen uns nicht ernst genommen in unserem Christsein und einander herausfordern und was wir jetzt machen sollten, ist eben diese Herausforderungen gegenseitig anzunehmen. Ob es uns grundsätzlich nicht gelingt, so pauschal, man müsste die Stellungnahmen, es gibt gar nicht so viele Stellungnahmen.
Gehen wir weg von der Konzernverantwortungsinitiative, noch so gern. Aber wir können eine beliebige andere Abstimmung nehmen, sei das jetzt die kommende Frontex-Abstimmung, sei das CO2-Abgabe, was auch immer. Und da müsste man doch meinen, es geht darum, dass jeder Christenmensch nach eigenem Wissen und Gewissen sich eine Meinung bildet, dass er immer auch oder sie das Allgemeinwohl, das ja in der Politik ganz zentral ist. Man kann ja nicht einfach aus einer Gesinnung, aus einer hehren Gesinnung heraus etwas entscheiden und quasi in Schönheit mit dieser hehren Gesinnung untergehen. Es geht ja immer auch die Folgen, also beispielsweise nehmen wir jetzt die Frontex-Abstimmung, was hat das für Folgen, wenn das jetzt kein Grenzschutz mehr geben würde? Würden darunter letztlich nicht auch die Flüchtlinge und so weiter leiden? Es gibt verschiedenste Beispiele. Und da müssen Sie mir erklären, wieso die protestantischen Kirchen, eben die Freiheit, das Selberdenken, das sich nicht bevormunden lassen, dass auch die Folgen, eben eine Verantwortungsethik eigentlich an erste Stelle stellen müsste. Wieso das so wenig durchdringt? Vielleicht dringt es auch nicht durch, weil es so wenig gut kommuniziert wird, aber da meint man doch, dass eigentlich Marktwirtschaft, die Freiheit des Einzelnen, das Individuum ins Zentrum stellt, die Verantwortung ins Zentrum stellt, dass eigentlich das sehr nahe sein müsste an freien Christenmenschen.
Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Und ich, also gut, jetzt Frontex hat ja jetzt nicht primär mit der Wirtschaft zu tun. Aber es geht um den Grenzschutz und ich weiß nicht, ob es Ihnen entgangen ist. Es gibt natürlich einzelne kirchliche Gruppierungen, die sich sehr engagieren, jetzt No Frontex, das ist klar, aber die Evangelische Reformierte Kirche Schweiz hat dort ganz klar gesagt, wir geben keine Parole heraus, wir finden, dass Frontex in ihrer Art und Weise, wie sie arbeitet, kritisch beobachtet werden muss. Aber wir stehen zum Schengen-Raum und zur Schweiz, die ein Teil dieses Schengen-Raums ist. Und wir können uns da nicht daraus verabschieden, sonst müssten wir unsere eigenen Grenzen wieder ganz anders schützen. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das entgangen ist, oder?
Keineswegs.
Und natürlich, oder wir haben 2 Millionen Mitglieder und das sind organisieren sich auch als Basisgruppen und die verlassen sich auch vernehmen. Man muss dann immer sagen, ja, ist das die Kirche, wenn eine Basisgruppe, und ich finde, das ist ihr Recht und die Gesellschaft profitiert davon, aber man muss dann immer unterscheiden, was sind unsere engagierten Mitglieder und was sind die offiziellen Stellungnahmen. Und wir hätten ja die anderen, wenn Sie jetzt sagen, oder es gibt so viele, die das sehr kritisch sehen, die sich auch als Christen verstehen, ja, auch sie können sich als Basisgruppen organisieren. Eben. Und ich wünschte mir Eben. Eigentlich, dass wir auch diese andere Seite auch vermehrt hören. Aber ich habe wirklich eine große Sorge ein bisschen, wenn ich jetzt... diese muntere Herde der Reformierten anschaue. Wir sollten nicht in diese Schlagabtauschkultur kommen, sondern wir sollten eigentlich als Kirche ein Beispiel sein in dieser Gesellschaft, wie man auch anders diskutieren kann. Das wäre mein großes Anliegen.
Ja, nur in Klammer, ich habe das Beispiel Frontex genannt, weil das natürlich sehr viel mit Wirtschaft zu tun hat, die ganzen Folgen davon, also Migration und Wirtschaft, Stichwort Wirtschaftsmigration und so weiter. Aber Sie liefern mir zum Abschluss, wir sind bereits am Abschluss oder am Abschließen, ein Stichwort, eben die Frage, nicht einfach ein Schlagabtausch, sagen Sie, sondern Diskussion. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, oder müssen, dürfen wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen, es gab ja bis in die 2000er Jahre hinein, gab es sogenannte Gesprächskreise zwischen hochrangigen Vertretern Kirche und Wirtschaft, die sich regelmäßig, habe ich mir sagen lassen, zusammen getroffen, produktiv diskutiert und eben gestritten haben. Und die Frage stellt sich schon jetzt angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen Kirche und Wirtschaft, wie wir es jetzt haben, und das ist nicht von der Hand zu weisen, ob dieses angespannte Verhältnis auch ein Stück weit darauf zurückzuführen ist, dass die Kirche oder die Kirchen ihre ursprüngliche Debattierfreudigkeit, also man denke an Reformation, man denke aber auch an die Scholastik, diese Debattierfreudigkeit, diese Streitfertigkeit, dass ihnen diese Streitfertigkeit, wie mir scheint, zu einem großen Teil abhanden gekommen ist und aus debattierfreudigen Christenmenschen, wie soll ich es nennen, Drückeberger, ein bisschen Drückeberger vor dem Herrn geworden sind. Wie weit hat dieses angespannte Verhältnis auch mit dieser fehlenden Streitkultur, die wir heute in den Kirchen haben, zu tun?
Also, fehlen tut sie ja nicht. Man beschwert sich ja darüber, dass sich gewisse kirchliche Kreise sehr laut äußern und sehr pointiert äußern. Und vielleicht ist auf der anderen Seite fehlt sie.
Es gibt keine Kontroverse, keine Debatte.
Es gibt vielleicht die einen, die sich sehr pointiert äußern und die anderen, die Faust im Sack machen. Und ich glaube, das wäre ein großes Anliegen, habe ich bereits gesagt, dass wir diese Debatte jetzt innerkirchlich führen können. Und eine Plattform eröffnen können, eine kirchliche und vielleicht auch mal in einem geschützten Raum weg von den Kameras. Das ist das eine, so die Basiskultur, und ich würde mir natürlich auch sehr wünschen und ich versuche auch so Kontakte jetzt aufzubauen, dass man das auch zwischen Spitzenvertreterinnen und Vertretern aus der Wirtschaft und aus der Kirche, dass man das etwa wieder, wenn es dann mal gab, ich glaube, es gab auch während Apartheid, gab es ja während dieser Diskussion, gab es ja sehr viele Diskussionen, auch mit Vertretern des damals SEK und der Wirtschaft. das würde ich sehr begrüßen, wenn wir da wieder in einen guten, feurigen Dialog kommen könnten.
Rita Famos, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für das Interesse.